Danke den Herrn für den heutigen Abend, den er so wunderbar wie immer geleitet hat. Und da er schon so fleißig steht, möchte ich diese Gelegenheit ausnutzen und euch bitten, gemeinsam mit mir im Johannesevangelium aufzuschlagen. Johannesevangelium Kapitel 8, beginnend mit Vers 12, wo wir gemeinsam die heutige Botschaft, die heutige Textpassage lesen möchten und wo wir in dieser neuen Predigtreihe eines der Ich-Bin-Aussagen Jesu hören und lesen werden. Johannes 8 mit 12, ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden: Will er sich etwas selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in eurer Sünde sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Mit der Hilfe Gottes und mit der Hilfe des Heiligen Geistes möchten wir uns nun auf diese Textpassage konzentrieren im Johannesevangelium, auf diese Aussage Jesu, die er getroffen hat, die er gemacht hat inmitten dieser Menschen. Wir möchten uns damit beschäftigen, was es bedeutet, was es damals für diese Leute bedeutete und was es auch heute für uns bedeutet und was wir daraus mitnehmen können. Aber bevor wir uns auf diese genaue Bedeutung stürzen und versuchen zu verstehen, was Jesus sagen wollte, lasst uns einen kleinen Schritt zurück machen, um den gesamten Kontext dieser Zeit zu betrachten. Jesus ging nicht einfach umher auf der Straße, schwieg und plötzlich aus heiterem Himmel poppte er auf und sagte eine neue Aussage, eine neue Lehre, ein neues Gebot, und keiner wusste, wie er das verknüpfen soll mit seinen Aussagen, worauf er hinaus will, und das war nicht die Methode Jesu. Und wenn wir nicht den Kontext betrachten und das Wort tiefer studieren, können uns diese wichtigen Details vorbeigehen, können wir sie nicht entdecken. Jesus verwendete ganz genaue, spezifische Wörter. Er wählte sie ganz genau aus und wählte auch den Zeitpunkt ganz genau aus. Die Umstände und die Person, zu der er sie aussprach. Und das sehen wir auch in dieser Textpassage. Wenn wir nur ein Kapitel zurückblättern, in Kapitel 7, erfahren wir, dass sie sich zu der Zeit, in der Zeit des Laubhüttenfest befanden. Und der Herr hat das so wunderbar geleitet, dass auch wir uns heute immer noch in dieser Periode, in dieser einen Woche des Laubhüttenfests befinden. Es hat also der Herr so wunderbar geleitet, dass das miteinander zusammenpasst. Das Laubhüttenfest ist ein Fest, das die Juden feiern. Damals und auch heute feiern sie es noch. Es war ein Gebot Gottes für sie, durch Mose dieses Fest zu feiern. Es dauert, wie gesagt, ungefähr eine Woche. Umfangreiche Zeremonien, umfangreiche Sachen passieren da, aber Kurz gesagt geht es bei dieser Feier darum, dass sie daran gedenken, es feiern, wie der Herr das Volk Israel in der Wüstenwanderung begleitet hat, nachdem er sie aus Ägypten befreit hat. Und dieses Fest hat viele Zeremonien und hat sehr viel Symbolik darin. Und sie versuchen nachzuahmen, was damals geschehen ist. Und zum Beispiel eines davon ist auch der Name dieses Festes, die Laubhütten. Das kommt daher, dass das Volk Israel damals in der Wüste sich diese temporären Laubhütten baute und darin zu wohnen, während sie in der Wüste unterwegs waren, die 40 Jahre. Und heute bauen sie diese nach und haben diese Zeremonien und feiern und erinnern sich. Aber eine weitere Zeremonie im Laufe dieser Woche war die Wasserzeremonie. Und bei dieser Wasserzeremonie ging damals der Priester, holte Wasser in ein Gefäß und brachte es zum Tempel auf. Es war begleitet mit sehr viel Gesang, sehr viel Feier, sehr viel Freude. Und inmitten dieses Spektakels, inmitten dieser Zeremonie, lesen wir in Johannes Kapitel 7 mit 37 und 38 die Aussage Jesu, wo er Folgendes sagte: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Beispiel dafür, dass Jesus seinen Kontext, sein Umfeld, die Situation verwendet hat, um seine Botschaft, seine Heilsbotschaft, das Evangelium, die frohe Botschaft, besser und verständlicher an seine Zuhörer mitzuteilen, zu bringen, zu erklären. Und dasselbe Prinzip, dieselbe Methode verwendet er auch hier in Kapitel 8, den wir zu Beginn gelesen haben. Denn eines dieser Zeremonien, die außerdem noch stattfinden in diesem Laubhüttenfest, ist die sogenannte Lichtzeremonie. Und es geschieht so, dass bei Nacht die Priester die Menoras, das sind diese Lichtstände, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, bei den Juden mit Lichtern oben, Kerzen, und in dem Fall war es wahrscheinlich Öl, das sie angezündet haben, und es waren ganz große Lichtständer. Ihr seht, sie sind größer als eine Person, und sie haben diese vier Menoras, sagt man, herausgetragen aus dem Tempel, vor den Tempel in den Vorhof, und sie angezündet. Es war viel Licht da, viel Lichtspektakel, eine schöne Veranschaulichung. Was war der Sinn und Zweck dahinter? Was war die Idee dahinter? Es war ein Gedenken daran, wie Gott in Form einer Feuersäule das Volk Israel bei Nacht durch die Wüste geleitet hat. Sie sind diesem Feuer gefolgt, er hat sie beschützt vor den Gefahren der Nacht und hat ihnen den richtigen Weg gezeigt. Und stellt euch jetzt vor, Jesus vor dem Tempel während dieser Feier, während diesem Lichtspektakel, während dieser Freude, den Flammen, dem Licht, steht inmitten dieser Leute und sagt dann: Ich bin das Licht der Welt. Auch hier hat er diese Umstände verwendet, um die Botschaft ganz klar an den Mann zu bringen, ganz klar ans Ziel zu schießen, damit sie besser hängen bleibt und verständlicher ist. Nun, was wollte aber Jesus genau sagen mit dieser Aussage? Was bedeutet sie überhaupt? Zum Ersten, und ich habe aus der heutigen Textpassage drei Punkte vorbereitet, die wir heute mitnehmen können. Erstens, Jesus ist das einzige Licht in der Finsternis. Das sehen wir zum einen in der Art und Weise, wie er sich ausdrückt, in der Formulierung seiner Aussage: Ich bin das Licht der Welt und nicht ich bin ein Licht der Welt. Er sagte: Ich bin das Licht der Welt. Was bedeutet, es gibt kein anderes Licht. Er ist die einzige Lichtquelle in der Finsternis. Aber nicht nur dadurch wollte er zeigen, dass er der Einzige ist, sondern durch die Bedeutung hinter diesem Ausdruck, Licht der Welt. Das ist ihm nicht dort plötzlich eingefallen, weil er diese Ständer gesehen hat mit Flammen, sondern das ist eine Anspielung auf eine jahrhundertalte Prophetie, die wir in Jesaja Kapitel 42 mit 6 finden, wo geschrieben steht, wo Gott über den Messias spricht und sagte: Ich, der Herr, habe dich berufen, also den Messias, in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand, und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Ein paar Kapitel weiter in Jesaja 49 mit 6 wird es noch deutlicher. da spricht Gott erneut zu dem Messias und er sagte: Es ist so gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Welt. Licht bis ans Ende der Welt. Mit anderen Worten, das Licht der Welt. Und als Jesus das sagte, als Jesus das den Leuten verständig machte, haben die meisten von ihnen gewusst, was er gemeint hat. Die meisten von ihnen haben gewusst, dass das Licht der Welt der Messias ist, dass das Licht der Welt auch über die Heiden kommen wird und auch die Heiden den wahren Gott erkennen werden. Sie haben verstanden, worauf er diese Anspielung machte. Was sie nicht verstanden haben, war, dass es wirklich der Messias war, der diese Aussage machte. Sie wollten es nicht akzeptieren. Sie haben es begriffen, was er ihnen mitteilte. Wir erkennen das auch an den vielen Stellen, wo geschrieben steht, dass sie ihn ergreifen wollten, dass sie ihn umbringen wollten. Und auch hier erinnert Johannes daran in Vers 20, dass es war so verblüffend für ihn, dass er das niederschreiben musste. Seine Aussage war so provozierend, so provokant für die Juden, dass sie ihn nicht ergriffen haben und das war verblüffend für ihn. Und die einzige Erklärung, warum das nicht passiert ist, war, es war noch nicht Gottes Wille. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Sie haben es verstanden, aber nicht akzeptieren wollen, dass er der Messias war. Jesus ist das einzige Licht, der einzige Weg, die einzige Chance zur Errettung. Er bietet uns Licht, das Licht des Lebens, wie er gesagt hat, an. Und wenn wir es nicht annehmen, wenn wir es ablehnen, bleiben wir in der Finsternis und somit im ewigen Tod. Jesus macht dir ganz klar und ganz deutlich, er ist der einzige Spieler am Feld. Es gibt keine Konkurrenz. Er muss sich nicht einmal beweisen, weil er der Einzige ist. Er ist der Einzige, der die Menschheit erretten kann. Er ist die einzige Lichtquelle. Keine andere Religion, nicht jede Religion hat ihre Wahrheit, nicht alle Wege führen nach Rom, nicht meine eigene Heiligkeit, Frömmigkeit, meine eigene Moralität befördert mich in den Himmel. Nein, es gibt keine Alternative, es gibt nur einen Weg, Jesus Christus. Denn er ist das einzige Licht in dieser Finsternis, in dieser Welt voller Sünde, gefallen in Finsternis. Ein weiterer Punkt, Punkt 2, den wir daraus mitnehmen können, ist, Jesus ruft uns in die Nachfolge. Und das sehen wir ganz deutlich in der Formulierung, die Jesus hier verwendet hat. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Es geht hier nicht nur lediglich darum, ein frommes Leben zu führen. Ja, das ist eine Seite der Medaille. Wenn wir zurückdenken an die Jünger, die Jesus berufen hat, er ist zu jedem Einzelnen hingegangen und hat sie eingeladen, hat sie aufgefordert, ihm zu folgen. Sie sind aufgestanden, haben alles zurückgelassen. Sie haben ihr Zollamt, ihre Boote, ihre Fischernetze, was auch immer ihre Beschäftigung in dem Moment war, haben sie zurückgelassen, um den Herrn zu folgen. Warum? Weil er der Messias, weil er das Licht war. Sie sind ihm nachgegangen. Und dieser Ruf zur Nachfolge ist zum einen das Ausleben der Heiligkeit, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ein frommes Leben, ein heiliges Leben, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sehen wir und erkennen wir auch daran, was der Herr den Jüngern auch im Nachhinein gesagt hat. Ich werde Menschenfischer aus euch machen. Zum einen ein heiliges Leben, zum anderen aber auch dem Herrn dienen. Dem Herrn zu dienen dort, wo er dich und wo er mich beruft. In dem Plan, den er für dich und den er für mich hat. Und ich kann nicht über Nachfolge reden, ohne Dietrich Bonhoeffer zu zitieren. Dietrich Bonhoeffer hat ein ganzes Buch zu diesem Thema Nachfolge geschrieben und Ruben wird euch nicht nur ein Lied davon singen können, sondern er wird auch seine Dissertation schreiben, seine Doktoratsarbeit, und er wird euch zu diesem Buch bestimmt noch viel mehr erzählen können. Aber ein Zitat das ich heute erwähnen möchte zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge von ihm, ist folgendes in Bezug auf die Jünger, die dem Herrn gefolgt sind. Die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun. Ich wiederhole. Die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun. Es ist nicht ausreichend, nur zu sagen, ich glaube. Ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Ja, ich glaube, dass du Gott bist. Ja, ich glaube, ist nicht ausreichend. Es ist der erste essentielle und notwendige Schritt auf unserem Weg. Aber wir können nicht dort stehen bleiben. Wir benötigen zu Beginn dieses Glaubensbekenntnis, das wir auch gehört haben vor einigen Wochen, hinter mir im Taufbecken der Taufkandidaten, als sie gesagt haben, ich glaube, aber das war lediglich der Anfang ihrer Reise. Und die zweite Seite der Medaille ist es, wie Bonhoeffer auch hier gesagt hat, das gehorsame Tun von dem, was der Herr uns gesagt hat, was der Herr uns vorgelebt hat. Er hat sie berufen aus der Welt, er hat sie berufen aus der Dunkelheit und sie haben alles liegen gelassen. Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen, sie haben ihre Sünde zurückgelassen, sie haben ihre Beschäftigungen zurückgelassen, einfach nur deshalb, um dem Herrn folgen zu können. Paulus sagte, das Alte ist vorbei, siehe, alles wurde neu gemacht. Das alte Leben wurde zu einem neuen Leben, aus der Finsternis wurden wir gezogen und nun stehen wir im Licht. Und dieses Bild, das uns Jesus mit dem Licht hier zeichnen möchte, sollen wir uns nicht vorstellen wie eine riesige Sonne, die den ganzen Planeten beleuchtet und bestrahlt und jeder ist bestrahlt, ob er will oder nicht, von diesem Licht. Es ist vielmehr ein Lichtkegel, ein Spotlight, ein Scheinwerfer, der auf dich von oben herunter strahlt. Du kannst ihn von der Entfernung sehen. Du kannst ein Auto bei Nacht von der Entfernung sehen, auch wenn dieses Licht nicht dich direkt bestrahlt. Du kannst es sehen, aber du bist in der Finsternis. Du bist im Dunkeln. Und genauso ist auch mit Jesus. Er ist da, wir sehen das Licht. Er gibt uns diese Möglichkeit, dass er uns aus diesem Licht, aus dieser Dunkelheit ins Licht hineinzieht. Und wenn wir es akzeptieren, stehen wir in diesem Spotlight, in diesem Lichtkegel drinnen und müssen ihm folgen. Und hier kommt erneut dieses Bild von dieser Feuersäule in der Wüste, die sich bei Nacht voran bewegt hat und das Volk musste hinterhergehen. Das Volk musste folgen und das Volk musste stehen bleiben, als diese Feuersäule stehen blieb. Genauso ist es auch mit uns. Wenn wir einmal in diesem Lichtkegel drinnen sind, dann müssen wir Schritt halten. Dann müssen wir mit dem Herrn mitgehen, hinterherlaufen, mit ihm zusammen sein in diesem Lichtkegel. Es bedeutet hundertprozentige Hingabe. Ich strecke nicht meine Zehe aus und tauche sie in Licht, wenn mir gerade danach ist. Und wenn mir nicht danach ist, dann ziehe ich mich wieder zurück in die Dunkelheit. Wenn ich gut gelaunt bin, gehe ich wieder in den Lichtkegel und wenn mich die Lüste ergreifen, gehe ich zurück in die Dunkelheit. Nein, einmal errettet aus der Dunkelheit, gehe ich nicht mehr zurück. Ich blicke nicht mehr zurück auf mein altes Leben, auf meine alten Sünden und ich sündige nicht mehr willentlich, sondern ich folge dem Herrn, wo auch immer mich dieser Lichtstrahl führt. Und wichtig zu beachten ist, die Tätigkeiten, die die Jünger zurückgelassen haben, das Fischen zum Beispiel, an sich, es war keine Sünde, ja, das war keine Sünde. Ja, sie haben ihre Sünden zurückgelassen, sie wurden und wir wurden auch durch Jesus befreit von der Sünde und reingewaschen. Aber es gibt auch Tätigkeiten im Leben, die an sich keine Sünden sind. Beschäftigungen, die keine Sünden sind und trotzdem ein Hindernis sind, um den Herrn folgen zu können. Wenn deine Ausbildung ein Hindernis für dich ist, dass du regelmäßig über längeren Zeitraum Gemeinschaft mit dem Herrn hast, Gemeinschaft mit der Gemeinde hast, dich vertiefen kannst im Wort Gottes, wenn das ein Hindernis für dich ist, dann kann ich das felsenfest behaupten, dass das nicht der perfekte Weg für dich ist von dem Herrn. Wenn deine Karriere, die du einschlägst, den Weg, den du einschlägst, der noch so gut aussieht, der noch so gut bezahlt wird und an sich ja keine Sünde ist, Aber wenn er dir die Zeit raubt, mit der Gemeinde, mit Gott, mit der Gemeinschaft, vielleicht in der Familie, und du kannst über längeren Zeitraum das nicht wahrnehmen, dann kann ich dir mit Leichtigkeit sagen, das ist nicht der perfekte Wille für dein Leben. Und das betrifft auch alle anderen Bereiche des Lebens, alle Entscheidungen, die ich treffe. Ich kaufe mir ein neues Haus. Es ist jetzt zu weit weg, um in die Gemeinde zu kommen. Ich kann dir sagen, noch so günstig dieses Haus auch ist, diese Wohnung, was auch immer, es ist nicht Gottes Wille, wenn das dafür ein Hindernis, ein Stolperstein wird, um nicht im Licht zu bleiben, um nicht in Gemeinschaft mit Jesus zu bleiben. Jesus verlangt von uns 100%. Wir können nicht gleichzeitig in zwei entgegengesetzte Richtungen gehen. Wir können Dunkelheit nicht mit Licht vermischen, genauso wie wir Öl mit Wasser nicht vermischen können. Wir müssen uns entweder entscheiden für Jesus, für das Licht, für das Leben, oder wir entscheiden uns für die Dunkelheit, für den Tod, für die Sünde. Der erste Punkt war, wie gesagt, Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist das einzige Licht in der Dunkelheit. Und wenn wir das erkennen, wenn wir es erkennen und davon Zeugnis ablegen, dass er der Messias ist und daran glauben, ruft er uns auch in die Nachfolge auf. Und als Nachfolger Jesu, als Diener Jesu, als Jünger Jesu, kommt ein weiterer Punkt, den wir aus dieser Textpassage sehen können. Jesus wurde gehasst, daher wird man auch uns hassen. Wir sehen das so klar im Verhalten dieser Pharisäer, der Schriftgelehrten und anderen Juden, die ihn nicht akzeptieren wollten. Sie haben versucht, in eine Falle zu drängen. Sie haben versucht, etwas zu finden, womit sie ihn anklagen können, aber sie haben nichts gefunden. Sie haben keine Sünde finden können. Der Herr hat ihnen das Licht gezeigt und es hat sie gestört. Sie haben das Licht gesehen, sie haben die Botschaft gehört, aber es hat sie gestört. Und Licht, das plötzlich angeht in der Dunkelheit, hat es so an sich, dass es störend ist. Wenn jemand plötzlich in der Nacht das Licht einschaltet, dann stört es uns, dann verdecken wir uns die Augen. Und nicht nur, dass es störend ist für die Augen, es deckt auf, was wir gerade sind, wie wir gerade sind. Es deckt unsere Sünden auf, unseren Schmutz, unsere verborgenen Gedanken, unsere Weltanschauung. Es wird aufgedeckt und im Lichte Jesu sehen wir, wie wir sein sollten und wie wir sind. Und es gefällt uns nicht. Es gefällt uns nicht, dass wir entblößt werden und es gefällt uns nicht, dass wir loslassen müssen von dem, woran wir schon so gewöhnt sind. Es gefällt uns nicht, die Augen zu öffnen, dass wir uns an dieses Licht gewöhnen, sondern wir wollen weiterhin in dieser Dunkelheit bleiben. Wir wollen weiterhin in der Sünde bleiben. Wir wollen es nicht aufgeben. Aber diejenigen, die darauf hören, diejenigen, die den Ruf akzeptieren, die werden errettet. Die werden rausgerissen aus dieser Dunkelheit. Sie bekommen ein neues Leben. Und diese Botschaft des Evangeliums, dieses Licht, das plötzlich in die Dunkelheit scheint und in den Augen wehtut, kann man vergleichen wie eine Botschaft von einem Arzt, der mir sagt, dass ich Krebs habe. Also eine Botschaft, die ich nicht hören will. Sowas will ich nicht hören. Ich will hören, dass ich gesund bin. Ich will hören, dass es mir gut geht. Trotzdem ist diese Botschaft notwendig. Aber verknüpft mit dieser Botschaft, die zu Beginn unangenehm ist, kommt eine weitere Botschaft. Und zwar, wir haben den Krebs früher erkannt, wir können ihn behandeln. Und noch viel mehr als dieser Vergleich mit Krebs, kommt Gott mit seiner Heilsbotschaft, mit seinem Evangelium und sagt, das ist dein Problem, erkenne dein Problem, aber ich habe auch die gute Botschaft, dass ich dein Problem lösen kann. Dieses Geschwür, diesen Krebs der Sünde aus dir entfernen kann, dich heilen kann, dich heiligen kann, und ich befreien kann von der Bürde, von der Last dieser Sünde, von den Konsequenzen dieser Sünde. Und ich kann dir Leben schenken. Und es kommt auf uns drauf an, auf die Menschen kommt es drauf an, die diese Botschaft hören, wie sie darauf reagieren. Reagieren sie positiv oder negativ? Und wenn sie negativ darauf reagieren, dann können wir uns darauf einstellen, dass wir auf Widerstand stoßen. Ja, uns hier im Westen geht es soweit noch gut. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber das Schlimmste, was uns passieren kann als Christen, ist, dass man verspottet wird. Auch das ist vielleicht unangenehm, aber im Vergleich, was viele Christen im Verlauf der Geschichte der Kirche erleiden mussten und auch heute in gewissen Gegenden noch erleiden müssen, ist das ein kleiner Preis. Und Jesus sagte in Johannes Evangelium Kapitel 15, 18 und 19 folgendes: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir sind nicht mehr von der Welt, wir sind nicht mehr Teil der Finsternis, der Dunkelheit, sondern Jesus hat uns auserwählt und rausgezogen ins Licht. Und weil wir die Werte Jesu vertreten, weil wir die Lehren Jesu vertreten und ausleben, aus diesem Grund hasst uns auch die Welt. Ich meine, man muss Jesus nicht einmal erwähnen in gewissen Diskussionen, wenn es zum Beispiel um Homosexualität geht oder um Gender oder um Abtreibung oder andere Themen, die diskutiert werden. Und man muss erst gar nicht den Namen Jesu erwähnen und es kann Streit entstehen, es entsteht Widerstand. Aber sobald man einen weiteren Schritt macht und Jesus in den Raum legt, dann ist das wie Benzin, das anfängt zu brennen. Die Menschen wollen den Namen Jesu nicht hören. Gott ist okay, Gott kann irgendwer sein, Gott kann der Gott der Muslimen sein, der Gott der Hinduisten sein, die tausend Götter, die sie haben. Aber sobald du Jesus sagst, wird das ganz spezifisch. Dann wird deine Botschaft ganz spezifisch und es schränkt sich dein Lichtstrahl, dein Light, dein Spotlight, dein Scheinwerfer schränkt sich auf einen ganz spezifischen Bereich ein. Und du weißt direkt auf Jesus hin und seine Lehre. Und weil sie ihn gehasst haben, müssen sie uns auch hassen. Das ist die logische Folgerung. Wir können es auch nicht einmal verhindern. Wir sollen es auch nicht verhindern. Wir sollen auch nicht nach ihrer Musik spielen, damit sie uns mögen. Nein, wir sollen das Evangelium verkünden. Wir sollen das Licht in der Finsternis sein. So wie Jesus das Licht in der Finsternis ist. Und die meisten werden vielleicht nicht darauf achten, nicht darauf hören, aber wenn eine einzige Seele durch mich errettet werden kann, dann ist das ein enorm großer Gewinn. Dann hat sich mein Leben hier auf Erden ohne weiteres ausgezahlt. Der Dienst für den Herrn hat sich ausgezahlt, denn ich habe eine Seele vor der Hölle bewahrt. Ich habe einer Seele das Evangelium verkünden können und dadurch konnte der Herr sie aus der Dunkelheit reißen. In dieser Textpassage haben wir heute gelesen, dass Jesus der einzige Weg ist. Jesus ist das einzige Licht in dieser finsteren Welt. Er ist die einzige Hoffnung auf der Errettung, dass wir rausgezogen werden aus dieser Finsternis. Und Punkt 2, er ruft uns in die Nachfolge. Dieses Licht, das wir sehen, dieses Licht, das uns umgibt, ist ein Licht, das ständig in Bewegung ist, so wie die Feuersäule in der Wüste es war. Und wir müssen diesem Licht folgen. Ich weiß nicht, was Gott für dich geplant hat. Ich weiß nicht, was der Wille des Herrn für dich ist in deinem Leben. Aber es liegt an dir herauszufinden, wo er dich verwenden will, wie er dich verwenden will, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, im Leib Christi und in der Welt draußen. Und drittens, wenn wir in dieser Welt sind, wenn wir in dieser Welt Licht zeigen, das vom Herrn kommt, dann können wir uns auf Widerstand einstellen. Dann können wir uns darauf einstellen, dass auch wir gehasst werden, weil wir die Werte des Herrn repräsentieren. Diese Botschaft klingt für uns alle, unabhängig davon, wo wir uns im Leben gerade befinden. Sei es, dass wir heute zum ersten Mal diesen Lichtstrahl sehen, dass wir heute zum ersten Mal die Heilsbotschaft hören, dass Jesus Christus erretten kann vor der Finsternis, oder dass ich schon jahrzehntelang mit dieser Lehre aufgewachsen bin, dass ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, in einer christlichen Familie. Die Botschaft für uns ist heute alle gleich. Jesus Christus ruft uns aus der Finsternis ins Licht und zur Nachfolge. Nachfolge bedeutet, ständig im Licht zu sein und sich die Frage stellen, Herr, was kann ich noch an mir ändern? Nicht die Einstellung zu haben und zu sagen, ach, das ist doch kein Problem, natürlich kann ich mir auch das erlauben, die Einstellung zu haben, der Herr wird wohl nicht so streng sein, sondern man muss die Mentalität haben, wir stehen im Licht, dem perfekten Licht, das alles aufdeckt. Gott, der heilig ist. Und ich will erfahren, was in mir unpassend ist, was in mir noch verändert gehört, was in mir noch Verbesserungsbedarf hat. Und ich stehe in diesem Licht vor diesem Gott, vor diesem Jesus, der mich bearbeiten kann, der mich verändern kann. Und das ist ein Prozess, der ein Leben lang andauert. Ich erreiche auf Erden in meinem Leben niemals die Perfektion. Lediglich im Jenseits, wenn wir dann bei dem Herrn Jesus sind. Möge der Herr uns helfen, möge der Herr uns beistehen, möge der Herr uns diese Kraft schenken, in seinem Lichtstrahl zu stehen. Dieses Licht kommt von ihm, dieses lebenspendende Licht kommt von ihm und nicht von uns. Nichts können wir von uns aus tun, sondern wir sind komplett abhängig von Jesus. Und solange wir in diesem Lichtstrahl sind, wird er dafür sorgen, wird er sicherstellen, dass wir errettet werden, dass wir mehr und mehr so wie er werden, ihm ähnlicher Tag für Tag und dass wir eine Reflexion von ihm sind in dieser Welt, dass die Welt ihn in uns erkennen kann. Möge der Herr uns allen dabei helfen und der Herr segne euch alle. Amen.